Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. In der Welt der christlich-orthodoxen Kirchen gilt: ein Staat, eine Kirche. Eigentlich, denn in der Ukraine, da gibt es seit einigen Jahren zwei orthodoxe Kirchen, eine russlandtreue und eine pro-ukrainische. Wozu das führt? Na klar, zu Streit. Wir berichten gleich. Und dann schauen wir uns die Qumran-Handschriften genauer an. Bedeutende Schriftfunde vom Toten Meer. Vor über 70 Jahren wurden sie entdeckt. Und noch immer ist die Forschung dabei, diese über 2000 Jahre alten Schriftrollen auszuwerten. Denn sie werfen ein neues Licht auf die Entstehung der Bibel. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine macht auch nicht Halt vor der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Denn die traditionelle ukrainisch-orthodoxe Kirche ist dem Moskauer Patriarchat unterstellt. Deshalb wurde in der Ukraine vor einigen Jahren eine neue Kirche gegründet. Sie nennt sich Orthodoxe Kirche der Ukraine. Das ist eine Abspaltung, sagen manche, vor allem in Russland. Und das ist deswegen kirchenrechtlich illegal. Aber das Oberhaupt aller orthodoxen Kirchen, Bartholomäus I., das ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, der hat die neue ukrainische Kirche vor 2 Jahren als Landeskirche anerkannt. So gibt es nun also zwei orthodoxe Kirchen in der Ukraine und das sorgt für Ärger und für einen Riss, der einmal quer durch die orthodoxe Welt geht. Vor Ort recherchiert hat für uns Gesine Dornblüt.
Kiew im August 2021. Der Platz vor dem Parlament der Ukraine. Bartholomäus I., Patriarch von Konstantinopel und Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, ist zu Besuch in Kiew, spricht drinnen mit ukrainischen Politikern. Draußen protestieren Frauen mit Kopftüchern, junge Männer, Priester, allesamt Anhänger des Moskauer Patriarchats. Sie halten Plakate hoch. Bartholomäus ist ein Kirchenspalter, ist zu lesen, und Kirchenbann für Bartholomäus.
Wir sind zufrieden mit dieser Aktion. Sie hat uns selbst und der Welt einmal mehr gezeigt, dass wir die Mehrheit sind, deren Rechte berücksichtigt werden müssen,
sagt Wassili Makarowski einige Wochen später. Er hat die Protestkundgebung gegen Bartholomäus organisiert, vor allem um Metropolit Onufri zu stützen, das Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats.
Patriarch Bartholomäus hat geschrieben, er dulde unseren Metropoliten Onufri noch eine Zeit lang. Wir fragen Eure Heiligkeit, wer duldet hier wen?
Das ist eine Kampfansage. Die Konfliktlage entspricht in etwa der, die auch politisch zwischen Russland und der Ukraine herrscht. Seit 2014 wird in der Ostukraine Krieg geführt. Er hat mittlerweile mehr als 13.000 Tote gefordert. Die russische Führung reklamiert die Ukraine historisch als russisches Gebiet. Präsident Wladimir Putin spricht von einer historischen Einheit von Russen und Ukrainern. Bartholomäus zerstöre mit der Anerkennung einer eigenen ukrainischen orthodoxen Kirche die Einheit der Orthodoxie, heißt es in einem Schreiben des Heiligen Synods der russisch-orthodoxen Kirche. Patriarch Kirill bezeichnet Bartholomäus als Schismatiker. Russland nutze die religiöse Frage im Krieg gegen die Ukraine, sagt hingegen Georgi Kowalenko, ein Priester, der sich vom Moskauer Patriarchat abgewandt hat.
Es geht um die Ideologie des Russki Mir, der russischen Welt. Das ist eine Ideologie, die den Ukrainern das Recht auf einen eigenen Staat, auf ein eigenes Volk, auf eine eigene Kirche abspricht. Aus Sicht Moskaus darf es mich gar nicht geben. Ich bin ein Fehler. So wie Millionen andere Ukrainer, die nicht mehr im Moskauer Patriarchat sein wollen.
Kowalenko sagt, die dem Moskauer Patriarchat unterstellte ukrainische Kirche verbreite diese Ideen weiter und mache sich damit zum Handlanger Moskaus. Deren Außenamtssprecher Mykola Danilevich weist diese Anschuldigungen zurück.
Wir sind mit dem Moskauer Patriarchat kanonisch und spirituell verbunden. Aber wir wählen unser Oberhaupt in der Ukraine selbst. Wir bestimmen unsere Bischöfe selbst. Unser gesamtes inneres kirchliches Leben ist autonom und unabhängig. Weder das kirchliche noch das politische Moskau hat mit uns zu tun.
Das Kiewer Höhlenkloster. 1000 Jahre alt, Kirchen und Kapellen, hohe alte Mauern. Die Anlage gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Hier residiert das Oberhaupt der an Moskau orientierten Orthodoxie. Im Zentrum des Kirchenkomplexes ragt die Maria in Schlafenskathedrale mit ihren goldenen Kuppeln in die Höhe. Die festlichen Gottesdienste werden mehrfach täglich begangen. An der Liturgie sind ein Dutzend Priester beteiligt. Äußerlich unterscheiden sich die beiden orthodoxen Kirchen der Ukraine kaum. Die Besucher stehen, ein Chor singt, die Priester beten und lesen aus der Heiligen Schrift, es folgt die Eucharistiefeier, das Abendmahl. Lydia Losowa lebt in Kiew, arbeitet als Übersetzerin für einen kirchlichen Verlag. Sie hat sich der neuen Kirche angeschlossen. Warum?
In den letzten Jahren hatte ich im Moskauer Patriarchat das Gefühl, dass es sich mehr und mehr abschottet. Es wird immer selbstgefälliger und schaut ein wenig von oben auf alles andere herab. In den Gemeinden des Moskauer Patriarchats habe ich viel Angst erlebt. Angst, eine andere Meinung zu vertreten.
So scheint das Klima innerhalb der an Moskau orientierten Kirche dem gesellschaftlichen Klima in Russland zu entsprechen. Die neue ukrainische Kirche hingegen versucht offener zu sein, so wie die Gesellschaft der Ukraine. So zumindest empfindet es Lydia Losowa.
Und es gibt Gebete für die ukrainischen Kämpfer, Gebete für die Ukraine, ihr Volk und ihre Regierung. In der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats wird dagegen oft von unserem Land gesprochen oder sogar vom russischen Land. In der neuen unabhängigen orthodoxen Kirche der Ukraine ist so etwas undenkbar. Dort wird am Ende des Gottesdienstes oft ein Hymnus gesungen, in dem es heißt, bewahre unsere Ukraine. Ein weiterer Unterschied ist die Sprache. In der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats läuft die Liturgie auf Altkirchenslawisch mit einem starken russischen Akzent. In der orthodoxen Kirche der Ukraine dagegen läuft es vor allem auf Ukrainisch. Das ist ein wichtiger Identitätsfaktor, auch in der Gesellschaft. Denn die jungen Leute sprechen in letzter Zeit viel mehr Ukrainisch, auch ich selbst. Dabei bin ich in einer russischsprachigen Familie aufgewachsen. Die Menschen signalisieren damit, dass sie hinter der Ukraine stehen, nicht hinter Russland. Und in der Kirche merkt man das besonders stark.
Trotzdem geht Lydia Losowa weiterhin auch in Kirchen des Moskauer Patriarchats.
Ich mag zum Beispiel das Höhlenkloster sehr. Aber ich posaune es nicht hinaus, wenn ich dorthin gehe. Ich will niemanden provozieren. Denn es gibt im Moskauer Patriarchat viele Leute, die sagen, eure neue Kirche hat mit Gott nichts zu tun. Dort herrscht der Antichrist. Wenn du dorthin gewechselt bist, droht dir die Hölle. Ihr seid Verräter, Verräter Christi.
Mykola Danilevich, der Sprecher für äußere Angelegenheiten bei der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, ist weniger direkt. Aber auch er betont,
unsere Kirche existiert hier bereits seit 1033 Jahren. Die sogenannte orthodoxe Kirche der Ukraine, die 2019 entstand, ist eine Parallelstruktur. Gemäß orthodoxem Kirchenrecht darf es in einem Staat aber nur eine orthodoxe Kirche geben.
Und das Moskauer Patriarchat pocht darauf, dass die aus ihrer Sicht abtrünnigen Christen zu ihnen zurückkehren. Doch mittlerweile bekennen sich rund doppelt so viele Menschen zur unabhängigen orthodoxen Kirche der Ukraine wie zur Moskau-Treuen. Das ergab eine Umfrage im Sommer dieses Jahres. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn orthodoxe Gemeinden haben keine offizielle Mitgliedschaft. Oft sind ganze Gemeinden mit ihren Kirchengebäuden übergetreten. Georgi Kowalenko hat selbst lange der Moskau unterstellten ukrainisch-orthodoxen Kirche gedient, war sogar ihr Pressesprecher. Er findet die neue ukrainische Kirche offener und das ist ihm wichtig. Denn Kowalenko leitet neben seiner Priestertätigkeit auch die offene orthodoxe Universität, eine Initiative, die sich für einen Dialog zwischen den Konfessionen einsetzt.
In der Gesellschaft der Ukraine gibt es den Wunsch, dass die Kirche offener sein sollte. Die orthodoxe Kirche der Ukraine ist noch im Entstehen begriffen. Ich möchte dazu beitragen, dass sie keine ukrainische Kopie des Moskauer Patriarchats wird.
Pavlos Myznyuk leitet das Ökumenische Institut der Katholischen Universität in Lviv, früher Lemberg. Er selbst ist griechisch-katholisch und betrachtet den Streit der beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine von außen. Er warnt davor, an Moskau orientierte Christen pauschal zu verurteilen.
Die meisten von ihnen sind Ukrainer. Sie sprechen ukrainisch und sind ukrainische Patrioten. Sie helfen sogar dem ukrainischen Militär. Es ist übertrieben, sie als russische Agenten zu bezeichnen. Andererseits halten sie an Narrativen fest, die auch die russische Propaganda nutzt. Wie sie sprechen auch die Anhänger der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats von der russischen Welt, behaupten, es gebe eine kulturelle und spirituelle Einheit zwischen Russland, Belarus, der Ukraine und anderen Ländern. Man kann das ja glauben, aber in der derzeitigen Situation, in der Ideen und Zugehörigkeitsgefühle als Waffen benutzt werden, ist das problematisch.
Now, this narrative becomes problematic. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats habe versäumt, sich von der russischen Aggression gegen die Ukraine zu distanzieren, sagt Smyznyuk.
Es gab ein paar Gesten, aber es waren wenige und sie waren nicht kraftvoll genug, um die ukrainische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass diese Kirche wirklich versucht, neutral zu sein.
Der Theologe beobachtet mit Interesse, wie sich die ukrainische Politik in dieser Frage verhält. Der derzeitige Staatspräsident Volodymyr Zelensky habe sich zunächst aus dem Streit der Orthodoxen herausgehalten, sagt Smyznyuk.
Präsident Zelensky ist im Wahlkampf dafür eingetreten, Staat und Kirche zu trennen und keine Kirche zu bevorzugen. Jetzt hat er aber wohl seine Einstellung zur Religion geändert. Sonst hätte er wohl nicht den Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus, eingeladen. Möglicherweise beginnt er, die Rolle zu schätzen, die die neue orthodoxe Kirche der Ukraine beim Aufbau der ukrainischen Identität spielen kann.
Smyznyuk warnt aber davor, eine der orthodoxen Kirchen zur Nationalkirche der Ukraine zu ernennen. Denn das würde die anderen religiösen Gemeinschaften wie Katholiken, Protestanten, Muslime und Juden vor den Kopf stoßen. Auch Lidia Losova, die weiterhin die Gottesdienste beider orthodoxer Kirchen besucht, sieht es mit Sorge, dass die neue orthodoxe Kirche der Ukraine vor allem die nationale Identität, das Ukrainische, zu betonen scheint.
Zurzeit wirkt es oft so, als gehe es ihr vor allem darum, dem Staat beim Aufbau zu helfen. Ich würde mir wünschen, dass alle zu ihr kommen könnten. Aber dafür müsste sie stärker auf eine christliche Identität setzen als auf eine nationale Identität. Sie müsste offen sein und wirklich Aussöhnung wollen.
Losowa wünscht sich eine geeinte orthodoxe Kirche in der Ukraine.
Aber das passiert sicher nicht im nächsten und auch nicht in 10 Jahren. Erstmal müssen sich die beiden Kirchen gegenseitig anerkennen und lernen, fair miteinander umzugehen.
Stimmen zum orthodoxen Kirchenstreit in der Ukraine und um die Ukraine. Das war ein Beitrag von Gesine Dornblüt. Frühsommer 1947 suchte ein junger Beduine am Toten Meer eine entlaufene Ziege, so lautet zumindest die Legende. Statt der Ziege entdeckte er in einer Höhle aber Tongefäße und in denen steckten Schriftrollen. 900 bis 1000 antike Schriftrollen kamen nach und nach zutage, die meisten allerdings in Fragmente verfallen, denn sie waren plus minus 2000 Jahre alt. Bekannt geworden sind sie als die Qumran-Rollen, benannt nach dem Fundort. Das war und ist auch bis heute eine Weltsensation, denn unter diesen Schriftrollen sind auch die ältesten bisher bekannten Handschriften der Bibel. Seitdem werden sie erforscht, unter anderem an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Dort versucht man, diese Fragmente zu entziffern und daraus ein Wörterbuch zu machen. Warum das? Michael Brandt berichtet.
Mehr als 6000 Stichworte hat das Wörterbuch zu den Qumran-Handschriften. Viel Arbeit, die insgesamt 6 Forscherinnen und Forscher an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen beschäftigt, seit fast 20 Jahren. Etwa die Hälfte ist bisher geschafft. Die Texte sind in Hebräisch und Aramäisch verfasst. Jedes einzelne Wort, jede einzelne dazugehörige Textstelle untersuchen die Qumran-Forscher. Auch die evangelische Theologieprofessorin Annette Steudel. Sie musste anfangs immer noch nach Jerusalem reisen, um die Schriftrollen auszuwerten, hielt sie sogar schon einmal in ihren Händen.
Also man merkt noch deutlich, dass es Leder ist und es ist bei vielen schwer, sich vorzustellen, dass sie tatsächlich 2000 Jahre oder älter sind.
Heute sind die Fragmente alle digitalisiert, als hochauflösende Fotografien in einer Bilddatenbank. Aber auch heute reisen noch Forschende nach Jerusalem, um mit den Originalen zu arbeiten.
Wir haben da so ein Hochsicherheitserlebnis, also das ist zwischen Plexiglas und es sitzt jemand, der das Ganze beaufsichtigt, um natürlich die Fragmente davor zu schützen, dass etwas passiert.
Denn einige Fragmente sind sehr zerbrechlich und klein und überaus wertvoll, sagt Reinhard Gregor Kratz, der evangelische Theologe und Professor für Altes Testament an der Universität Göttingen, leitet das Forschungsprojekt.
Auch wenn diese Texte noch nicht offiziell unter dem Weltkulturerbe figurieren, bin ich persönlich der Meinung, dass dieses Korpus der Qumran-Texte ein Weltkulturerbe ist.
Von den insgesamt mehr als 900 Handschriften haben 200 einen Bezug zum heutigen Bibeltext. Sie gelten als die ältesten bekannten Bibelhandschriften überhaupt. Aber auch Priesterlisten, Gebete und Gemeinderegeln gehören zu den Qumran-Texten. Sie bilden die Schriftensammlung einer jüdischen Gruppe, die vor mehr als 2000 Jahren am Toten Meer lebte. Auf Hebräisch wird die Qumran-Gruppe auch Hayahat genannt. Oftmals wurde die Gruppe im Deutschen auch als Qumran-Essener bezeichnet, aber diese Bezeichnung ist inzwischen wissenschaftlich umstritten. Auch das Göttinger Forscherteam hält sie für unzutreffend. Denn historisch eindeutig verorten kann man Hayahat nicht, sagt Qumran-Spezialistin Steudel.
Wir nehmen an, etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts ist sie entstanden, eine jüdische Gruppe, sehr fromm, sehr an der Tora orientiert. Und die spätesten Selbstzeugnisse stammen ungefähr aus dem Jahr 50 vor unserer Zeitrechnung.
Möglich sei aber auch, dass es mehrere Qumran-Gruppen gab, die gleichzeitig lebten. Die konkreten Autoren der Texte vom Toten Meer sind ebenfalls nicht bekannt, denn teilweise wurden nur Chiffren verwendet. Chiffren wie Lehrer der Gerechtigkeit oder als dessen Gegenspieler Frevelpriester. Auch wenn die Klarnamen der Autoren fehlen, die Texte waren offenbar verpflichtend, zum Beispiel für den Alltag der Gruppe. Für den gibt es Regeltexte.
Die zeigen, wie hat man sich in der Gemeinschaft zu verhalten. Also in einer Versammlung zum Beispiel darf man nicht spucken, man darf nicht nackt voreinander gehen.
Sonst wurden zur Strafe die Essensrationen gekürzt, erklärt die Theologin Steudel. Neben den Alltagsregeln hätten Mitglieder von Hayahat auch biblische Texte kommentiert. Ihre Schriften sagen daher auch etwas aus über den Entstehungskontext des Alten Testaments und des Neuen Testaments.
Dass wir da ein ganz lebendiges Judentum gehabt haben, was Traditionen fortgesetzt hat, aber auch ganz eigene Ideen entwickelt hat. Bestimmte Konzepte, die für eine Weile überlebt haben in der Zeit dazwischen, aber möglicherweise dann auch wieder untergegangen sind.
Umso spannender ist, dass wir hier eigentlich zum ersten Mal authentische handschriftliche Zeugnisse einer jüdischen Gruppierung aus dieser Zeit haben und einen Einblick in deren Denken und ihren Umgang mit den biblischen Schriften gewinnen. Und das ist einzigartig,
sagt Theologe Kratz. Unter anderem das mache die Qumran-Texte theologisch so bedeutend. Aber nicht alle Handschriften haben Mitglieder von Hayahat selbst geschrieben, zum Beispiel die biblischen Texte. Sie seien von der Gruppe gesammelt und ausgelegt worden.
Da können wir eine Menge für diese Zeit lernen. Vor allem die Vielfältigkeit der Texttradition, die Vielfältigkeit der Auslegungsmöglichkeiten, der hermeneutischen Möglichkeiten und auch die Vielfältigkeit der Auslegungsrichtungen. Es gibt nicht die eine dogmatische Richtung, in der das ausgelegt wird, sondern es gibt unterschiedliche Ansätze der Auslegung dieser Schriften.
Sprachgeschichtlich bilden die Qumran-Texte ein Bindeglied zwischen dem älteren biblischen Hebräisch und Aramäisch und dem jüngeren rabbinischen Hebräisch und Aramäisch. Die Forscher vergleichen daher unterschiedliche Textstellen miteinander.
Unser Wörterbuch zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir sehr umfänglich zitieren. Das ist sozusagen der Nutzen dieses Wörterbuches, um zu sehen, in welcher Vielfalt dieses Wort in diesem Korpus gebraucht wird. Und wir deuten auch an, wo es biblischen Sprachgebrauch aufnimmt oder reproduziert, wo es identisch ist und wo sich sozusagen leichte Akzentverschiebungen ergeben.
Das gebe Aufschluss über den Entstehungskontext einzelner Wörter und daraus wiederum lasse sich auch etwas für die Auslegung alttestamentlicher Texte und neutestamentlicher Texte lernen, sagt Theologe Kratz. Er zitiert einen hebräischen Regeltext der Qumran-Gemeinschaft.
Be'ele ha-mishpatim asher yishpetu vam, be'midrash yachat al-pi ha-devarim.
Es geht darum, nach welchen Regeln man einen Urteilsspruch fällt und in welchen Situationen. Diese einzelnen Fälle werden dann aufgezählt.
Im yimatze vam ish asher yishaker behon, ve'hua yodea ve'yaftiluhu mitoch torat rabim shana achat, ve'ne'anshu et revit lachmo. Und übersetzt heißt das ungefähr, wenn einer gefunden wird unter ihnen, der sich im Blick auf das Vermögen vergeht oder es veruntreut und er weiß davon, macht es also willentlich, den sollen sie aus der Mitte der Reinheit der vielen aussondern für ein Jahr. Der wird ausgeschlossen ein Jahr. Und er soll bestraft werden oder sie sollen ihn bestrafen mit dem Viertel seines Brotes. Also er soll ein Viertel seiner Essensration entzogen bekommen in dieser Zeit.
Denselben Satz haben die Forscher auch in einer weiteren Handschrift gefunden. Dort wird aber für den Begriff Vermögen ein anderes hebräisches Wort verwendet. Ein Wort, das wir bis heute kennen, Mammon.
Wir können lernen, dass der Begriff Mammon, der im Neuen Testament negativ konnotiert ist und als Gegensatz zur Verehrung Gottes dargestellt wird, hier durchaus noch in einem positiven Sinne gebraucht wird. Also der Mammon ist nicht nur der schnöde Mammon, so wie wir das kennen aus dem Neuen Testament, sondern ein positiv besetzter Begriff, nämlich immer dann, wenn dieses Vermögen in der religiösen Gemeinschaft sinnvoll eingesetzt wird.
So geben die Qumran-Schriften auch Aufschlüsse über den jüdischen Hintergrund neutestamentlicher Texte. Auch die Genese einiger Vokabeln lasse sich in den Qumran-Texten verfolgen, Wörter, die im biblischen Hebräisch noch unbekannt seien.
Das Wort Talmud, die Lehre. Wir wissen, Lamad heißt lehren, lernen. Und wir wissen auch, was der Schüler, das gibt es alles schon biblisch. Aber der Begriff Lehre begegnet hier zum ersten Mal, wird dann später ganz selbstverständlich.
Die Beispiele machen deutlich, die biblischen Texte sind fluide entstanden, sagt Theologe Kratz. Sie werden oft in unterschiedlichen Fassungen wiedergegeben. Einige Fragmente beziehen sich dabei auf Schriften, die später in den Bibelkanon aufgenommen wurden, andere hingegen nicht. Trotzdem seien biblische und auch nicht-biblische Texte für die Gruppe Hayachat gleichermaßen verpflichtend gewesen. Die Qumran-Forschung zeige insgesamt, es gebe nicht die eine Bibel, nicht den einen von Gott gegebenen Text.
Das muss man sich immer bewusst machen. Und insofern denke ich, in einem weiteren Sinne sind historisch-kritische Forschung an diesen Texten und auch die Grundlagenforschung die beste Waffe gegen jede Form von Extremismus und Dogmatismus.
Der Appell von Forschungsleiter Kratz, Theologinnen und Theologen, angehende Pfarrerinnen und Pfarrer, Religionslehrer und Religionslehrerinnen sollten, ja müssten, die Qumran-Texte genauso gut kennen wie das Alte Testament und das Neue Testament.
Und die ersten Bände des Göttinger Qumran-Wörterbuchs sind schon erschienen, weitere sollen folgen. Außerdem soll das gesamte Lexikon dann auch irgendwann frei im Internet zugänglich sein. Die Arbeit daran dauert aber noch ein bisschen. Das war ein Forschungsbericht von Michael Brandt. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde mit dem Thema Zahnheilkunde bei Kindern. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Danke fürs Einschalten. Thank you.